Das Hanfgespräch. Interviews rund um das Thema Medizinalcannabis.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des VCA-Podcasts Das Hanfgespräch. Mein Name ist Dr. Christiane Neubauer, ich bin Apothekerin und die Geschäftsführerin des Verbandes der Cannabis-versorgenden Apotheken, kurz VCA. Auch in dieser Folge gehe ich mal wieder der Frage nach, sind Patienten Kiffer auf Rezept? Für diese Recherche habe ich mal wieder einen besonderen Gast. Sie heißt Mini und leidet aufgrund ihrer Fingerarthrose unter chronischen Schmerzen. Mini war noch sehr jung, als ohne ersichtlichen Grund ihr Zeigefinger im November 2012 am Mittelgelenk begann anzuschwellen. Da war sie gerade einmal 18. Nach einer Woche wurde es richtig schlimm. Mini konnte ihren Zeigefinger nicht mehr bewegen. Ab da begann ein Arztmarathon auf der Suche nach der richtigen Diagnose. Unterschiedlichste Therapieversuche und eine Operation hatten bis dahin nichts gebracht. Im Oktober 2013 suchte sie einen weiteren Rheumatologen auf, der ein Röntgenbild erstellte. Nachdem bisherige MRT- und Ultraschallaufnahmen unauffällig waren, sieht man nun Knorpeldefekte und einen verengten Gelenkspalt. Die ursprünglich akute Entzündung entwickelte sich zu einer chronischen Arthrose. Wohlgemerkt, Mini ist wirklich noch sehr jung, viel zu jung für eine Arthrose. Eine Operation zum Einsatz eines Kunstgelenks kam für Mini nicht in Frage. Auch dafür wäre sie viel zu jung gewesen. Welche konkreten Mechanismen die Entwicklung von arthrotischen Gelenkveränderungen auslösen, ist bis heute nicht vollständig erforscht. Fakt ist jedoch, dass es im betroffenen Gelenk zu einem fortschreitenden Knorpelabbau kommt. Im weiteren Krankheitsverlauf nehmen auch die umliegenden Gelenkstrukturen, wie zum Beispiel Gelenkflächen, zunehmend Schaden. In der Folge kommt es zu Schmerzen, Bewegungsbeeinträchtigungen und Schwellung. Wenn der Gelenkverschleiß an den Fingergelenken sich nicht auf eine bestimmte Ursache zurückführen lässt, wie es bei Mini der Fall war, spricht man von einer sogenannten primären Arthrose. Wahrscheinlich spielen neben einer familiären Vorbelastung auch hormonelle Faktoren sowie eine langfristige Überbelastung der Fingergelenke bei der Entstehung der Fingerarthrose eine Rolle. Die typischen Symptome sind Schmerzen in den Händen oder in einzelnen Fingergelenken. Typisch ist auch, dass vor allem Greif- und Haltebewegungen, wie sie zum Beispiel für das Öffnen von Schraubverschlüssen nötig sind, zunehmend problematisch werden. Mini leidet unter der sogenannten Bouchard-Arthrose. Hier sind die typischen Symptome starke Schmerzen in den Fingermittelgelenken, Bewegungsbeeinträchtigungen und die sogenannten Bouchard-Knoten. Das sind Knochenauswachsungen am betroffenen Gelenk. Mini versuchte mit verschiedensten Medikamenten zu therapieren. Sie bekam Tilidin und Hydromorphon gegen die starken Schmerzen. Von den Opioiden bekam sie allerdings massive Nebenwirkungen. Bei Opioiden kommt es leider zu einer Toleranzentwicklung. Das heißt, der Körper gewöhnt sich daran und die Dosis muss so leider dann erhöht werden, damit diese Medikamente überhaupt noch wirken. Trotz der starken Schmerzmittel kommt sie vor Schmerzen kaum in den Schlaf. Das wirkt sich natürlich auf ihre Konzentration im Studium aus. Sie konnte sich schlichtweg überhaupt nicht mehr konzentrieren. Zusätzlich hat sie ein Antidepressivum bekommen, das Amitriptylin. Das ist üblich bei starken chronischen Schmerzen und wird dem Patienten als eine sogenannte Co-Medikation verschrieben. Im Zusammenhang mit Amitriptylin spricht sie von einer anticholinergen Nebenwirkung. Nun, diesen Begriff möchte ich einmal ganz kurz erklären, beziehungsweise welche Nebenwirkungen das sind. Das sind zum Beispiel Verwirrtheit, verschwommenes Sehen, Verstopfung, Mundtrockenheit, Benommenheit und Gleichgewichtsstörung. Also weiß Gott, nicht angenehm. Durch die Erkrankung und den Stress war ihr Immunsystem zusätzlich noch komplett im Keller. Dadurch entwickelte sie Aften im Mund. Das sind entzündete, leicht eingesunkene Stellen in der Mundschleimhaut mit weiß-gelblichem Belag, die oft fies schmerzen. Der eine oder andere von Ihnen kennt das vielleicht. Als BTA- und Pharmaziestudentin hat Mini schon früh von der Therapie mit Cannabis erfahren. Seitdem behandelt sie ihre Beschwerden sehr erfolgreich mit medizinischem Cannabis. Mini hat nicht nur eine Ausbildung zur medizinisch-technischen Assistentin gemacht, kurz PTA, sie hat auch noch ein Pharmaziestudium trotz ihrer schmerzhaften Erkrankung begonnen. Endlich konnte sie sich durch die Therapie mit Medizinalcannabis wieder konzentrieren und lernen. Das Studium hat sie nun fast beendet und wird sicher in der Apotheke in der Zukunft ihr Know-how zum Thema medizinischem Cannabis einbringen können. Jetzt erzählt Mini am besten ihre Geschichte selbst. Herzlich willkommen, Mini. Schön, dass du teilnimmst an dem Podcast, das Hanfgespräch. Freue ich mich sehr, dass du als Gast dabei bist und uns deine Geschichte erzählen möchtest. Magst du dich einmal selber vorstellen?
Ja, selbstverständlich. Und vielen Dank für die Einladung. Also, mein Name ist Mini, ich bin 28 Jahre alt und ich arbeite derzeit als Pharmazeutin im Praktikum in der öffentlichen Apotheke. Das heißt, ich habe Pharmazie fertig studiert. Vor meinem Studium habe ich eine Ausbildung zur PTA gemacht, also zur pharmazeutisch-technischen Assistentin. Genau, das ist eine schulische Ausbildung, die über 2,5 Jahre geht. Ich bin Cannabis-Patientin seit 5 Jahren wegen einer chronischen Fingerarthrose. Das heißt, ich habe chronische Schmerzen. Also bei mir hat das Ganze vor 10 Jahren angefangen. Damals habe ich frisch mein Abitur gemacht und in den ersten Monaten meiner PDA-Ausbildung habe ich dann plötzliche Schmerzen und eine Schwellung in meinen rechten Zeigefinger gehabt. Genau, also man hat viele etliche Untersuchungen gemacht, Operationen hat man auch gemacht, Röntgenuntersuchungen, MRT-Untersuchungen, die waren alle negativ. Das heißt, letztendlich konnte man die Ursache nicht feststellen. Aber die Schmerzen sind halt dann nach einem Jahr chronisch geworden. Also ich wurde erst mit klassischen Schmerzmedikamenten behandelt, also nach dem WHO-Stufenschema, habe es mit leichten Medikamenten wie Ibuprofen angefangen, aber schnell habe ich dann festgestellt, dass es nicht wirkt. Also es kam dann teilweise Cortisone dazu und am Ende war ich dann bei starken Schmerzmitteln, also in den Opiaten angelangt. Also erst Tilidin und am Ende sogar Hydromorphon, weil ich von den Medikamenten starke Nebenwirkungen hatte, zum Beispiel ständige Müdigkeit oder Mundtrockenheit und auch ständige Aften. Vor allem hatte ich das auch durch die Antidepressiva gehabt, die ich bekommen habe.
Also Antidepressiva hast du auch noch zusätzlich bekommen, ne? Das gehört ja meistens dazu bei einer chronischen Schmerztherapie, ne? Dass da kombiniert wird.
Genau, ja, so als Co-Analgetikum. Das war damals auch mit Gibtilin. Das hat mir damals geholfen, dann abends besser zur Ruhe zu kommen, um zu schlafen. Aber das Problem ist halt, dass es halt diese typischen anticholinergen Nebenwirkungen hat, die ich dann auch extrem gespürt habe. Das heißt, durch die Mundtrockenheit habe ich dann ständige Entzündungen, also Aften bekommen und das hat sich dann unter Stress nochmal quasi verstärkt. Das heißt also, während meinem Pharmaziestudium, wenn es dann an die Klausuren ging, also das ein massiver Stress und dadurch habe ich dann noch mehr Aften bekommen und konnte dann wirklich nichts mehr essen. Also das war wirklich nicht angenehm. Und dann hat auch die ganze Therapie nur bedingt gegen die Schmerzen geholfen. Und das Problem bei den Opiaten ist halt, dass es halt eine starke Toleranzentwicklung gibt. Das heißt, ich musste dann nach einigen Monaten dann die Dosis erhöhen.
Ja, genau. Das macht ja auch schnell abhängig, ne? Also man entwickelt ja leider auch bei den Opiaten relativ schnell eine Abhängigkeit. Klar, und durch Stress wirkt wie so ein Immunsuppressivum, ne? Also das Immunsystem wird komplett runtergefahren. Dadurch können natürlich so Viren noch schneller angreifen, Bakterien, und dadurch kann es zu so entzündlichen Prozessen kommen, wie die Aften im Mund, ne?
Ja, da erlebe ich dann, also man, aber bei Affen diskutiert man ja also so einen Hintergrund, also wie so ein Herpesviren damit zu tun.
Genau, der Herpesvirus, genau. Ne? Die einen haben es an der Lippe und die anderen entwickeln die Affen, genau. Richtig.
Ja, ich hatte das irgendwie an der Lippe gehabt, also immer nur.
Immer nur, genau. Ich kenne das auch. Bei mir ist das genauso. Sag mal, und wie bist du dann zu Cannabis als Therapieform gekommen? Also du warst jetzt bei den Opiaten angekommen, hattest diese starken Nebenwirkungen, hattest schon eine Toleranzgrenze entwickelt. Wie bist du dann auf Cannabis als Therapie gekommen?
Also ich bin darauf quasi von selber gekommen, also weil ich ja auch als PDA- und Pharmaziestudentin dann nah an der Materie dran bin. Das heißt, ich habe schon sehr früh von dem Gesetzesentwurf erfahren. Das war ja 2016 damals. Da habe ich mir dann Fachliteratur besorgt. Und da habe ich dann damals, als wurde es eines der ersten Fachbücher, das war quasi diese Verordnungshilfe für Ärzte, genau, mit der habe ich mich eingehend informiert über die Therapie, also weil ich einfach für mich entschieden habe, dass es für mich keine Dauertherapie sein kann. Also mit diesen starken Opiaten und den Antidepressiva. Also ich habe mich auch leider von vielen Ärzten und erschreckenderweise gerade von den Schmerztherapeuten nicht ernst genommen gefühlt, weil die, also das war schon lange vor meiner Cannabis-Therapie, musste ich mir schon ansehen, ja, sie sind noch so jung, sie können noch keine Opiate nehmen in dem Alter. Also das der absolute Tiefpunkt, das war quasi ein Handchirurg, der mir von Opiaten abgeraten hat, weil ich ja so jung war. Aber im selben Satz hat er mir empfohlen, dass ich mir ein Kunstgelenk einsetzen soll. Also ich habe dann gedacht, also für Opiate bin ich anscheinend zu jung, aber für ein Kunstgelenk, das heißt für ein OP, die man nicht rückgängig machen kann, dafür bin ich alt genug.
Ja, das widerspricht sich komplett, ne? Weil Kunstgelenke setzt man ja möglichst spät ein. Also man versucht erstmal alle Therapiemöglichkeiten auszuschöpfen, bevor man überhaupt ein Kunstgelenk bekommt. Aber hast du denn schon vor 2017 therapiert dann mit Cannabis, also mit Ausnahmeregelung, oder warst du erst 2017 dann Patientin?
Also ich war erst seit 2017 dann Patientin, also mit Ausnahmegenehmigung hatte ich noch nie zu tun gehabt. Aber ich habe von Freunden ein paar Cannabisblüten zum Ausprobieren bekommen. Also ich habe Cannabis noch nie zu Rauschzwecken angewendet, sondern aber ich wollte, bevor ich meinen Kostenübernahmeantrag stelle, wollte ich schon mal ein bisschen wissen, in welche Richtung es geht oder ob ich von der Therapie profitieren würde. Also das war auf jeden Fall sehr erfolgreich.
Ja. Ja, das ist tatsächlich bei vielen Patienten so, mit denen ich auch gesprochen habe, dass die das erstmal vorher irgendwo ausprobiert haben. Leider mussten sie sich das natürlich illegal besorgen, aber dieser Test vorher ist natürlich ganz entscheidend, um zu wissen, okay, wirkt das überhaupt bei meiner Symptomatik oder nicht? Deswegen, da bist du kein Einzelfall, das haben viele Patienten kommen darüber.
Ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreich und ich war sehr erstaunt, wie die Wirkung war. Also als ich das zum ersten Mal zu mir genommen habe. Also ich bin nicht Raucherin und Joints kamen für mich damals schon überhaupt nicht in Frage. Deswegen habe ich mir dann einen relativ preiswerten Vaporizer dann gekauft und es dann vor dem Lernen in der Bibliothek habe ich das dann halt inhaliert. Also es hat etwas gedauert, bis ich die richtige Dosierung ausgetüftelt habe, aber dann habe ich wirklich festgestellt, dass ich dann konzentriert lernen konnte, also vor allem ohne Schmerzen. Also ich hatte dann teilweise in den ersten Semestern des Studiums schon an mir selber gezweifelt, wieso ich die Themen nicht verstehe. Also das ist kein Wunder, weil ich durch die Schmerzen nachts nicht mehr schlafen konnte. Das heißt, ich hatte keinerlei Erholung dann und wenn man übermüde in den Vorlesungen geht, dann kriegt man auch nichts mit und so. Und teilweise schon, also das war wirklich nicht angenehm. Und dann.
Nee, das ist klar. Ja. Ja, die Konzentration, die ist ja absolut dann nicht mehr vorhanden. Also das weiß man ja schon von sich selber, wenn man mal eine Nacht nicht geschlafen hat, wird man dermaßen dünnhäutig und unkonzentriert. Da möchte ich mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man viele Nächte oder über Wochen gar nicht richtig schläft.
Dauerhaft,
ja. Kann ich mir gar nicht vorstellen, sowas. Wirklich nicht.
Als Apothekerin kennst du ja das im ersten Semester, dass es noch relativ eine Schonfrist noch gibt für die Studenten, aber die Anforderungen, die nahmen dann echt Fahrhand.
Die steigen massiv an und dauernd sind Prüfungen und mündlich, schriftlich, ich kenne das.
Und im zweiten Semester war ich dann tatsächlich kurz davor, das Studium komplett zu schmeißen, weil ich eine Chemieklausur, das war quantitative Analytik, also es ging da um Gehaltsbestimmungen von Arzneistoffen und für jede Klausur hat man 4 Versuche. Und also damals war ich noch keine Cannabis-Patientin und unter den Opiaten und den anderen Schmerzmitteln und Antidepressiva habe ich dann wirklich dreimal nicht bestanden. Und dann im Frühling 2017, also kurz bevor ich meine Kostenübernahme hatte, habe ich dann mit Cannabis experimentiert und dann festgestellt, es funktioniert. Genau, aber leider ohne Kostenübernahme bin ich natürlich nochmal durchgefahren mit diesem dritten Versuch.
Apropos Kostenübernahme, hast du die denn dann bekommen? Wie lief das ab mit deiner Kostenübernahme?
Also bei mir lief das ganz unkompliziert ab. Aber ich muss dazu auch sagen, dass ich den Antrag sehr gut vorbereitet habe. Das heißt, ich habe dann in Zusammenarbeit mit meinem Arzt sämtliche Therapieformen, die ich schon hinter mich hatte und die ich ausprobiert habe, habe ich alle aufgelistet und dann noch dazu geschrieben, ob das jetzt geholfen hat oder nicht und falls ja, mit was für Nebenwirkungen da einhergehen. Also ich hatte dann also natürlich nicht nur Medikamente und Operationen gehabt, sondern ich hatte auch sehr lange Ergotherapie gehabt, genau, und weil mein Finger früher sehr steif war und die Ergotherapie, also hat dann meine Beweglichkeit verbessert, aber das hat alles nicht nachhaltig geholfen, genau, und ich denke, dass ich gerade deswegen, weil ich auch schon starke Opiate schon ausprobiert habe, also bei mir war es eine Wirkstoff für Tumorphon und dadurch hat dann wahrscheinlich auch der MDK dann erkannt, dass ich austherapiert bin.
Ja, sehr gut. Und konntest du dann die anderen Medikationen absetzen, also die Psychopharmaka, die Morphine, war das möglich oder musstest du die parallel noch nehmen in einer geringeren Dosierung eventuell?
Also das war auf jeden Fall möglich. Also natürlich habe ich das nicht so gemacht, dass ich ein Cannabis-Patientin geworden bin und dann alle anderen Medikamente dann plötzlich abgesetzt habe. Nein, ich habe das ganz langsam gemacht. Also genau, also schon wenige Wochen, also nachdem ich meine Cannabis-Therapie angefangen habe, konnte ich dann schon die Phytomorphon-Dosis halbieren quasi. Genau, dann hatte ich 4 Milligramm statt 8 Milligramm am Tag. Das ist ja immerhin schon die Hälfte der.
Das ist viel, ja.
Das ist sehr viel. Absolut. Genau, ne? Und das Erstaunliche war, dass sich meine Schmerzen es nicht verschlechtert haben durch die Dosisreduktion, ne? Dadurch, dass er die Wirkung von den Cannabis-Medikamenten.
Ja, sehr, sehr gut. Ne? Also das Ausschleichen ist natürlich immer ganz wichtig, egal was man nimmt, ob man jetzt Cortisone nimmt oder Hydromorphone nimmt oder was auch natürlich die Psychopharmaka müssen langsam ausgeschlichen werden. Sowas kann man natürlich alles nicht von jetzt auf gleich absetzen, das ist klar. Aber jetzt im Moment therapierst du dann nur mit Cannabis oder musst du noch Co-Medikation zu dir nehmen?
Also im Moment nehme ich nur Cannabis. Also seit Herbst 2018 nehme ich jetzt keine anderen Medikamente mehr. Also ich
toll.
Genau. Also ich habe mir mit dem Ausschleichen über ein Jahr Zeit gelassen, weil ich auch mein Studium jetzt nicht riskieren wollte. Und es war es mir einfach nicht wert, dass ich dann, wenn ich die Reduktion nicht klappt, dass ich dann die Klausuren nicht bestehe.
Das war mir nicht. Nein, das verstehe ich. Ja. Ganz klar, ich meine, das ist ein wahnsinniger Stressfaktor, ne? Also so ein Examen zu bestehen, kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, das ist nicht leicht, definitiv nicht.
Obwohl es bei mir jetzt nicht das Examen war, also bei mir waren es eher die Semesterabschlussklausuren, die mich gestresst haben, weil das Examen, da kann ich ja selber entscheiden, ob ich mich jetzt anmelde oder nicht.
Das ist richtig, ne? Aber aber auch die sind schon stressig genug, diese Abschlussklausuren.
Ja, die waren viel stressig genug und alleine schon wegen den Schmerzen. Das heißt, da müsste ich nicht einmal Cannabis-Patientin sein. Also gefühlt hatte ich da noch nie Semesterferien gehabt, weil ich dann immer oft in Wiederholungsklausuren musste.
Oh mein Gott, wie anstrengend. Sag mal, du hattest ja erzählt, dass du zusammen mit deinem Arzt diesen Antrag formuliert hast. Also du hast dann einen Arzt gefunden, der dich da begleitet in der Therapie. Ne? Einer, der dir jetzt nicht ein künstliches Gelenk einsetzen wollte oder. Du hast also den passenden Arzt gefunden. Wie hast du den gefunden?
Also ich hatte da sehr viel Glück. Und zwar, das ist mein behandelnder Hausarzt gewesen, der mir den Antrag gestellt hat. Also bei ihm bin ich jetzt schon Patientin, seitdem ich 16 Jahre alt bin. Also ich habe da den Vorteil gehabt, dass mein Hausarzt also im Bereich Suchtmedizin ausgebildet ist. Das heißt, dass die dann tendenziell mehr Wissen haben über Opiate und auch über Cannabis und andere Medikamente.
Also großes Glück, dass du, zumal der ja deine ganze Krankengeschichte von Anfang an begleitet hat als Hausarzt. Also toll. Und nun bist du ja selber fast fertige Apothekerin. Hast du denn auch gleich eine Apotheke gefunden? Oder war das vielleicht sogar die Apotheke, wo du Praktikum gemacht hast, die dich mit Cannabis als Medizin versorgt hat?
Also nein, also damals, während ich studiert habe, also es war mir, also ich hatte zwar Glück mit meinem Hausarzt gehabt, aber dafür kannte ich an meinem Studienort keine Apotheke, also zu der ich jetzt gehen konnte. Also deswegen habe ich mich dort mit anderen Patienten vernetzt dann. Also damals ich hatte ja zuvor keinerlei Bezug zu Cannabis. Das heißt, ich kannte dann auch die Leute nicht und 2017 war das jetzt dann noch in den Kinderschuhen. Also bin ich dann damals zu einer Demonstration für die Cannabis-Legalisierung gegangen, um dann halt dort die Informationen zu beschaffen. Und da habe ich tatsächlich Freunde kennengelernt, die mir dann an fachkundige Apotheken vermitteln konnten. Also die mir
Ah, super. Ja, 2017 gab es natürlich auch noch nicht so viele cannabisversorgende Apotheken, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Die Apotheken waren ja damals genauso überrascht wie die Ärzte, dass das Gesetz dann kam. Keiner war so richtig vorbereitet. Ja, wir kämpfen immer noch dafür, dass wir noch eine bessere Flächendeckung erreichen über die Apotheken, dass die cannabisversorgend sind, weil das halt viel Spaß macht und ein toller interaktiver Austausch mit den Ärzten ist. Ich glaube, das kannst du auch so bestätigen als fast fertige Apothekerin, dass es eine schöne Aufgabe ist. Sehr gut. Sag mal eine ganz andere Frage jetzt. Du inhalierst ja, hattest du gesagt. Wie reagiert denn dein Umfeld darauf, auf deine Therapie mit Cannabis? Ich höre immer wieder von Patienten, dass es da zu Stigmatisierungen kommt. Wie sieht das bei dir aus?
Also so zum Alltag habe ich mit Stigmatisierung jetzt eher wenig Probleme. Also ich inhaliere mit einem Mighty, also das ist relativ geruchlos und zieht im Prinzip aus wie eine E-Zigarette. Also da wurde ich tatsächlich noch nie angesprochen, genau. Also das ist relativ unproblematisch, aber viel viel schlimmer für mich ist, also wie meine Familie reagiert. Also ich bin eine Tochter chinesischer Einwanderer und in der chinesischen Kultur sind ja Rauschdrogen aller Art und auch Cannabis sehr sehr stark bekämpft und der Besitz wird mit sehr harten Strafen geahndet. Und deswegen, wegen diesen kulturellen Problemen, habe ich ja mittlerweile zu meiner Familie keinerlei Kontakt mehr, also praktisch nicht mehr und so.
Ja, das ist natürlich besonders schlimm, weil das berührt einen selbstverständlich besonders, wenn die eigene Familie das nicht akzeptiert und nicht erkennt, dass das eine Medizin ist, zumal es ja eine uralte Medizin, gerade chinesische Medizin ist. Also gibt's ja schon seit 5000 Jahren gibt es diese Medizin schon und Ursprung war auch unter anderem in China. Also von daher, es ist eine Pflanzenheilkunde, ne?
Ja, also das ist, also leider meine Mutter, also sie hat da wirklich jahrelang hat sie nicht dran geglaubt, dass es halt, also sie hat sich sehr viele Sorgen gemacht, also was ich auch verstehe, weil man sich als Mama immer Sorgen um die Kinder macht, aber
natürlich.
Aber dass sie wirklich, sie hat etliche Jahre gebraucht, um meine Therapie zu akzeptieren, aber also seit einigen Jahren, also nebenbei schreibe ich medizinische Artikel über Cannabis und die neuesten Forschungsergebnissen mittlerweile.
Toll, ja, toll, finde ich ja super, ja.
Genau, also ich habe im letzten Studienjahr nebenbei damit angefangen, genau die Artikel zu schreiben. Die kann sich jeder übrigens frei im Internet aufrufen. Das ist auf der Knapper-Klinik.
Da werde ich den Link dann mal in die Shownotes stellen, auf jeden Fall, dass man sich das mal angucken kann. Ja, mache ich.
Ich denke, dass es für viele Patienten interessant sein würde, also weil ich dann auch die neuesten Studienergebnisse dann mit einbeziehe. Also die ganz neuen.
Spannend. Ja, werde ich auf jeden Fall auch nochmal reinkommen, mir die neuesten Studienergebnisse nochmal wieder anzuschauen. Sehr schön, finde ich großartig. Also du engagierst dich da natürlich massiv als Patientin auch, aber eben verbunden mit deinem Hintergrundwissen als Apothekerin bist du natürlich prädestiniert dafür, wirklich aufzuklären auch, was Cannabis als Medizin alles kann und wie es Menschen oder schwerkranken Patienten einfach helfen kann.
Genau, und ich freue mich auch sehr, dass ich jetzt auch den Bund Deutscher Cannabispatienten als also den Bund Deutscher Cannabispatienten, den BDKAN als Vorstandsmitglied und Unterstützer.
Ja. Oh, jetzt herzlichen Glückwunsch. Super. Ja, auch den Link werde ich auf jeden Fall nochmal in die Shownotes stellen, weil das auch ein wichtiger Verband ist, der Patienten weiterhelfen kann und wo man sich dann als Patient auch mit einbringen kann.
Genau. Über den Verein bin ich dann zu meiner Praktikumsapotheke gekommen, nämlich das ist die Alpha-Apotheke in Oberhausen, die sich unter anderem auch auf Medizinalcannabis spezialisiert hat.
Das spannend. Heißt, dann bist du jetzt als Fachfrau praktisch in einer Apotheke, die Cannabis versorgend ist. Toll. Das ist schön. So schließt sich der Kreis dann wieder. Sehr schön. Wo wir gerade dabei sind, bei anderen Patienten, welchen Rat würdest du denn jetzt anderen Patienten geben, die sich für diese Therapieform interessieren? Hast du da irgendwie einen Tipp, einen Rat, wie die das machen sollen, wie die an einen Arzt kommen, wie die einen Kostenantrag stellen können? Hast du da eine Idee?
Also damals, als ich ganz neue Patientin geworden bin, 2017, da war ich ja komplett verloren und alleine, weil ich... Also damals gab es nur eine, ich glaube, maximal 1000 Patienten noch und da musste ich mir die Informationen alles selber ziehen aus dem Internet oder aus Büchern. Aber mittlerweile gibt es jetzt Gott sei Dank sehr viele Hilfestellungen. Zum Beispiel kann ich da die Copaya empfehlen. Also das ist ein Tool, ein Formular, also mit denen die Patienten und die Ärzte den Kostenübernahmeantrag stellen können. Also das ist dann alles schon vorgegeben, muss einfach nur alles ausgewählt werden und zu den Erkrankungen werden auch die passenden Studien direkt schon mit eingeblendet. Die kann man sich dann direkt auswählen. Das heißt, es muss sich keiner mehr an den Rechner setzen und eine eigene Recherche dann starten. Also das sind ja die meisten Patienten jetzt nicht in der Lage. Also das kann man auch nicht machen.
Toll. Ja, super. Das ist doch nochmal ein toller Tipp. Also auch da werde ich eine Verlinkung dann reinsetzen, dass man das gut nachvollziehen kann und da auch auf die Seite dann gleich kommt, auf die richtige.
Genau, ja. Und dann finde ich auch noch sehr, sehr wichtig, Cannabis-Selbsthilfegruppen. Es gibt ja zum Beispiel BDKAN. Also wir machen einmal im Monat ein Online-Treffen, also wo dann jeder bundesweit dran teilnehmen kann. Also komplett barrierefrei.
Super.
Dann.
Sehr, sehr schön.
Und wenn man den persönlichen Austausch übervorzieht, also in größeren Städten gibt es mittlerweile auch lokale Selbsthilfegruppen, wo man sich dann mit anderen Patienten austauschen kann.
Und ja, super. Schön, dass es solche Organisationen gibt.
Cannabis Quo Vadis. Wie geht es weiter? Chancen und Risiken der Legalisierung für den Patienten.
Ich möchte jetzt aber auf ein ganz anderes Thema kommen, was gerade ganz aktuell in den Medien ist. Und wir hatten im Vorgespräch ja schon gesprochen. Auch du hast das Eckpunktepapier schon gesehen von der Bundesregierung. Es geht jetzt ja mit großen Schritten der Legalisierung entgegen. Und da sind in dem Eckpunktepapier, was erschienen ist, so Punkte aufgeführt wie Besitz von Cannabis, 20 bis 30 Gramm sollen straffrei sein. Keine THC-Obergrenze ist mehr drin. Abgabe ab 18 mit einer Beschränkung von THC-Obergrenze, aber ab 21 alles feuerfrei. Keine Werbung, neutrale Verpackung, Abgabe in Lizenzshops, aber auch in Apotheken, Eigenanbau von 3 Pflanzen etc. etc. Also das nur als ein paar Punkte. Was hältst du denn jetzt erstmal aus der Sicht der Patientin von dieser Legalisierung? Welche Chancen siehst du beziehungsweise welche Gefahren siehst du für Patienten?
Genau, also erstmal finde ich allgemein eine Legalisierung von Cannabis sinnvoll, also um den Schwarzmarkt zurückzudrängen. Also dadurch, also weil Cannabisblüten, die werden sowieso konsumiert und auf dem Schwarzmarkt, da läuft man halt Gefahr, dass man dann halt Streckmittel oder Schimmelbefall hat, also dass dann halt wirklich der Gesundheit nicht zuträglich ist. Aber andererseits sehe ich für Cannabis-Patienten und Cannabis-Patientinnen auch eine Gefahr. Also in den Eckpunktepapier wird ja auch gegebenenfalls in Erwägung gezogen, dass auch Apotheken die Versorgung übernehmen werden. Und ich finde, das ist also, wenn eine Apotheke sowohl Genusscannabis als auch Medizinalcannabis anbietet, also ich sehe da die Abgrenzung schwierig.
Da spricht jetzt die Apothekerin, da spricht jetzt nicht mehr die Patientin, da spricht sofort die Apothekerin, das Apothekenherz schlägt. Ich wollte dich nicht unterbrechen, erzähl gerne weiter.
Ich denke, dass es dann auch im Freizeitgebrauch dann auf wesentlich mehr Wert auf ein schönes Aussehen gelegt wird und auf Äußerlichkeit, die jetzt in der medizinischen Anwendung eher eine untergeordnete Rolle spielen. Ich denke, dass es noch sehr viele Reklamationen geben könnte.
Ja, definitiv. Siehst du denn vielleicht auch eine Gefahr für die Patienten, dass Blüten eventuell rausfallen könnten aus der Kostenübernahme, dass Krankenkassen auf die Idee kommen könnten, auch Mensch, die Blüten können die Patienten sich ja selber holen im Lizenzshop oder gegebenenfalls in der Apotheke?
Ja, also ich sehe da auf jeden Fall eine Gefahr. Also die wenigsten Patienten werden sich die Blüten auf Dauer leisten können. Also das ist ja im medizinischen Bereich braucht man ja eine konstante, gleichbleibende Dosierung und das sollte nicht vom Geldbeutel abhängen. Zum Beispiel, dass man sich jetzt entscheiden muss, kaufe ich mir jetzt etwas zu essen oder leiste ich mir eine Cannabis-Therapie für eine Woche und so. Also da ist eine Dauertherapie wichtig, damit die Patienten auch arbeitsfähig bleiben oder arbeitsfähig werden können.
Absolut
und
richtig.
Den Shop ist nicht leisten. Da gibt es keinerlei fachliche Beratung durch den Verkäufer. Und es ist auch nicht gesichert, dass dann auch im Freizeitgebrauch eine Sorte dann auch kontinuierlich verfügbar ist. Also als
absolut richtig, denn wenn ein Patient eingestellt ist auf eine bestimmte Sorte, dann braucht er die natürlich als Dauermedikation. Und da hast du völlig recht, ist nicht gesichert, ob er die dann auch im Lizenzshop erhält, diese Sorte. Außerdem wird die Qualität im Lizenzshop selbstverständlich eine andere sein, als der Medizinalcannabis sie hat, weil das doch unter sehr strengen Vorgaben ja produziert wird und verarbeitet wird. Es ist nun mal eine Medizin und vor allen Dingen darf diese Therapie nur unter Begleitung eines Arztes laufen und es darf nicht in einer Art Selbsttherapie dann ausarten, weil die Krankenkasse sagt, auch besorg dir das doch selber und therapier dich doch einfach selber. Also das sehen wir als äußerst kritisch an. Das darf auf keinen Fall passieren.
Also ich sehe das auf jeden Fall genauso, weil also gerade ältere Menschen, die jetzt zum Beispiel nach der Legalisierung vielleicht dann auch das einmal ausprobieren möchten, also die haben ja haben dann teilweise Vorerkrankungen. Also jetzt zum Beispiel Herz-Kreislauf-System, da muss man ja auf jeden Fall aufpassen oder auch an Leber und Niere. Und ein Lizenzshop kann die nötige Beratung gar nicht leisten. Also das gehört auf jeden Fall in ärztliche Hände. Und auch das CBD wird ja in diesem Bereich unterschätzt. Also CBD gilt ja als nicht psychoaktiv, aber das wird ja stark über die Leber verstoffwechselt und es sind ja auch etliche Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten, zum Beispiel Antiepileptika, bekannt. Und
ja, schön, dass du das ansprichst, weil CBD ist auch uns natürlich ein Dorn im Auge. Das ist ziemlicher Wildwuchs, ein absoluter Graubereich. Auch da brauchen wir eine Rechtssicherheit, wie CBD abzugeben ist und es muss eine vernünftige Beratung laufen zu den CBD-Produkten. Wie du schon gesagt hast, es gibt da viele Interaktionen, es gibt Nebenwirkungen, es gibt auch Kontraindikationen. Also all das muss beraten werden. Das kann ein Lizenzshop oder ein CBD-Shop überhaupt nicht leisten. Der hat das Hintergrundwissen nicht, er hat diese Informationen gar nicht. Solche Informationen bekommt man in der Apotheke, aber nicht in einem Lizenzshop. Da schlagen wir mit einem Herzen, nämlich mit dem Herzen der Apothekerin natürlich, die da bedacht ist, Prävention zu betreiben, Jugendschutz zu betreiben und Aufklärung der Bevölkerung zu betreiben. Und wir sind nun mal Heilberufler und das ist unsere Aufgabe. Und deswegen sorgen wir natürlich für Patienten und beraten auch in der Richtung. Sehr schön. Ja, Minje, vielen Dank für deine offenen Worte, für dieses Gespräch. Das war ganz, ganz toll. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Wirklich Hut ab, wie du das durchgezogen hast, auch mit deinem Studium. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, im Pharmaziestudium ist richtig hart. Das ist wirklich schwer. Viele, viele Prüfungen und also ich ziehe nur meinen Hut unter deiner Erkrankung und deiner Medikation. Du hast das voll durchgezogen. Ganz toll, wie schön, dass du zu Cannabis als Therapieform gekommen bist und dir praktisch diese Therapieform ermöglicht hat, dann wirklich den Vorlesungen zu folgen und die Prüfung zu bestehen. Wie schön. Danke, Minnie.
Ich bedanke mich auch für die Einladung.
Gut. Tschüss.
Tschüss.
Ich fasse noch einmal kurz zusammen. Minnie hat nach dem Abitur eine Ausbildung zur PTA gemacht. Da litt sie schon unter starken Schmerzen durch ihre Bouchard-Arthrose und musste sehr starke Medikamente wie Opioide nehmen. Nach der Ausbildung nahm sie dann von Frühling bis Herbst eine Auszeit, um ihre Medikamente neu einzustellen. Im Herbst 2015 startete sie dann ihr Pharmaziestudium und ist mittlerweile Pharmazeutin im Praktikum. Anfang des nächsten Jahres wird sie das dritte Staatsexamen machen und ist dann fertige Apothekerin. Als wenn das nicht schon alles genug ist, sie ist auch noch nebenbei als Autorin für die Galapa-Klinik tätig und veröffentlicht dort medizinische Artikel über die neuesten Studienergebnisse zum Medizinalcannabis. Sie ist also sowohl wissenschaftlich engagiert als auch im Patientenverband Bidikan. Die Links sowohl zur Galapa-Klinik als auch zum Bedekan werde ich in die Shownotes stellen. Sie hat dann auch noch Copaya erwähnt, die einen bei der Cannabis-Antragstellung helfen. Auch diesen Link werde ich in die Shownotes setzen. Nach dem Gespräch mit Minnie und nachdem ich ihre Geschichte gehört habe, stelle ich mal wieder fest, Patienten sind keine Kiffer auf Rezept. Auch in der nächsten Folge werde ich wieder einen interessanten Gast haben. In diesem Sinne, bleiben Sie neugierig.